Willkommen zu einer neuen Folge von Forza, dem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und ich habe heute wieder Florian Ratz, mein werter Kollege, Fußballreporter vom Blick, am Mikrofon. Und wir sind beide in Pristina, in Kosovo, einen Tag nach der geschafften WM-Qualifikation für Nordamerika. Florian, die ganz grosse 6:0-Sensation aus kosovarischer Sicht ist ausgeblieben. Wie geht es dir heute Morgen?
Hey, nach einer relativ kurzen Nacht, eigentlich ganz wunderbar. Und wenn man gestern den Kosovaren zugeschaut hat, wo hätte man 6 Goal schiessen und dann irgendwie in der ersten Halbzeit hat der Goalie gefühlt 2 Minuten den Ball am Fuß, wie der Breel Embolo nach dem Match gesagt hat, und wartet darauf, ob etwas passiert. Ja, also sie sind ihrem Trainer gefolgt, dem Franco Foda, der ja schon am Tag vor dem Match gesagt hat, ja, 6-0, das schaffen wir eh nicht. Und so haben sie ein bisschen geschuttet. Und ja, am Schluss ist es halt wieder das klassische Unentschieden zwischen diesen beiden Ländern. Ist ja völlig wurscht, auf das Spiel ist es wirklich nicht drauf angekommen, für beide nicht, hat man gemerkt. Ich glaube, über das Spiel muss man gar nicht wahnsinnig lang reden, oder?
Nein, wir haben ja dann nach einer halben Stunde mal gefunden, einstimmig auf der Tribüne, das sei ein absoluter Gurkenmatch. Ich habe dann noch gesagt, es ist eher so ein bisschen die Identität von einem PR-Spiel, wenn irgendwie einmal Manchester United nach Hongkong eingeladen wird und irgendwie gegen die Asian All-Stars muss spielen bei 40 Grad und weiss ich wie viel Luftfeuchtigkeit. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen anders geworden, auch wegen Goal logischerweise. Franco Foda sagt sogar, eigentlich in Kosovo müssen gewinnen. Sie sagen klar, die beste Mannschaft war in der zweiten Halbzeit. Sie haben richtig guten Fußball gespielt. Wenn das so ist, dann wird es vielleicht knapp für die WM, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, er hat ihnen gesagt, über die ganze Qualifikation gebe er seiner Mannschaft eine gute 2 als Note.
Aber er ist Deutscher, gell?
Ja, aber gleich. Ich habe es lustig gefunden, weil der Übersetzer hat nachher auch müssen den kosovarischen Journalisten erklären, dass 2 ein 5 ist.
Genau, also offensichtlich, das habe ich nicht gewusst, dass im kosovarischen Schulsystem also auch die Schweizer Noten zählen, genau, also dass 6 das Beste ist und 1 das Schlechteste. Ja, also man hat ja schon bei der Aufstellung gesehen, okay, für den Kosovo geht es jetzt einfach darum, dass sich, das ist auch lustig gesagt, Breel auch etwa 5-mal gesagt nach dem Match, wichtig ist gewesen, hat sich niemand verletzt, man ist sich nicht zu fest gegenseitig auf den Sack gegangen, alle haben können aus dem strömenden Regen rausgehen und sich irgendwie okay fühlen. Ja, so.
Ja. Aber eben, ja. Ich glaube, viel zum Spiel können wir gar nicht sagen. Der grösste Aufreger ist eigentlich, ja, muss man schon sagen. Es ist ein bisschen überraschend gewesen, die Buhrufe oder die Pfiff gegen den Granit Xhaka. Eigentlich genießt er wirklich im Kosovo einen Heldenstatus. Er und der Xherdan Shaqiri, ich weiss noch, wir zwei sind ja beide in Pristina gewesen, die das erste Mal da auswärts gespielt haben, in der EM-Quali. Und dort sind sie also behandelt worden wie Volkshelden. Und gestern bei der Vorlesung von der Startelf im Stadion ist eigentlich auch so gewesen, dass man das Applaus gegeben hat beim Granit und dann irgendwie während dem Spiel sind sie dann bei jeder Ballberührung zu Pfiff und Buhruf mutiert und am Schluss dann aber hat die Hälfte vom Publikum Granit oder Chaka Chaka gerufen. Bei der Auswechslung hat es irgendwie Standing Ovations gegeben. Man sieht jetzt auch Videos, wie Granit Chaka gerade mit Fanvertretern noch intensiv diskutiert nach dem Spiel. Es hat dann, glaube ich, schon ein bisschen mögen, oder? Also wir sind ja auch überrascht gewesen, vor allem, wo du dann in der Halbzeit mal bist bei der Kosovare und nachfragen, du, wieso pfeifen die gegen Granit Chaka?
Ja, es, gell? Und vor allem, es hat ja irgendwie so in der 10. Minute angefangen, wenn irgendwie im Gruppenchat gesagt worden ist, du ab jetzt pfeifen musst, also es ist so ganz komisch gewesen, und dann irgendwie er ist ja früher ausgewechselt worden, und nach einer Stunde haben dann auf der Haupttribüne ein paar gefunden, hey, aber finden wir jetzt eigentlich gar nicht so cool, dass der jetzt die ganze Zeit auspfiffen wird, eben, dann hat es Chaka Rüff gegeben und so. Und ich bin dann gefragt und dann haben die gesagt, ja, das ist ein Interview im Blick gewesen. Das ist das Interview, das Sven Schoch mit ihm geführt hat, wo er, wie ich finde, völlig realistisch darüber geredet hat, warum das Leon Aftulau und Albion Haidar jetzt halt für den Kosovo shooten. Dann hat er gesagt, ja, der Leon ist ein guter Junge, also heißt er ein guter Typ oder so, wie du schon gesagt hast. Der shootet ja auch nicht umsonst bei Hoffenheim die ganze Zeit, aber ob er jetzt gerade Stammspieler geworden wäre bei der Schweizer Nazi, das weiß ich halt nicht. Und das ist eigentlich alles gewesen. Und dann liegt es an ihnen, sich zu entscheiden. Und vielleicht hat ihnen ja ein bisschen Geduld gefällt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der albanischen Übersetzung in den kosovarischen Medien ein bisschen schärfer als Zitat gekommen ist. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Das scheint auf jeden Fall die Friktion zu sein. Ja, und jetzt, also wenn man jetzt auf Instagram ist, ja so die Diskussion zwischen ihm und diesen Fankurvenvertreter irgendwie zu sehen. Und wenn man dort Kommentare liest, ist also irgendwie, ich würde sagen, 80% pro Granit, also die auf Albanisch geschriebenen Kommentare und vielleicht 20, die sagen, ja. Aber er ist ja dann, im SRF hat er gesagt, dass er das getroffen hat. Nachher ist er dann, wie viel ist er, 3/4 Stunde nach Abpfiff oder so, oder schon eine Stunde, nach Abpfiff ist er dann ins Medienzentrum gekommen und dann haben sie schon ein anderes Narrativ gehabt. Da haben wir gesagt, ja, hast schon bei Arsenal von 60'000
Auspfiffen worden,
genau. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade gestockt bin, bei mir hat es gerade geheiss, ich sei aus dem Internet gehört, bin ich aber nicht. Und sie stärker zurückgekommen. Der Breel hat das auch gesagt, ist ein grosser Bub, hat breite Schultern. Ja.
Ja, er hat dann auch gesagt, dass du, nicht du, sondern er wisse, wie das Volk Dicke, es sei sehr emotional, wo ich ihn dann gefragt habe auf die Pfiff. Er hat es mit Humor genommen, aber ich glaube schon auch, also seine Frau hat jetzt auf Instagram gepostet, du wirst für immer ein Held von unserem Volk sein. Und ich glaube schon, dass ihn das, glaube ich, überrascht hat, sicher auch mögen hat im ersten Moment. Ich habe jetzt nicht gefunden, eben, er hat jetzt ein Riesenspiel gemacht und man hat jetzt auch nicht gesehen, dass die Pfiff ihn komplett aus dem Konzept gebracht hat. Beim 1-0 ist er ja dann der entscheidende Ballgewinner im Rutschen oder fast schon im Liegen. Schnappt sich dort noch den Ball und spielt ihn auf den Dschibli so. Aber ich glaube, das hat dann schon ein bisschen mögen. Und gleichzeitig kommt er aber auch ganz viel Liebe aus der Schweiz über, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er hat sich ja dann oft auch, oder lang habe ich das Gefühl, also als unverstandener Captain oder Leistungsträger von der Schweiz. Und ich habe schon auch das Gefühl, in den letzten Jahren und speziell auch in dieser Saison und was er auch erreicht hat mit Leverkusen und jetzt bei Sunderland, ich glaube, die Wertschätzung, die er sich immer gewünscht hat, die kommt er jetzt voll und ganz über in der Schweiz. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich ähnlich, ja, und wie ich auch finde, völlig zu Recht. Also, ja, man ist ja als moderner Mensch, sogar über 50, immer in so verschiedenen Chatgruppen drin, wo man manchmal gar nicht weiss, wie man reingerutscht ist. Und in der einen von mir, da ist auch, hat es auch immer wahnsinnig, sobald irgendwie auch mal zwei Querpass gespielt, jetzt haben wir gesagt, ja, der Granny, der shootet immer nur Querpass und so. Die sind auch ein bisschen verstummt, die Stimmen. Ich finde, er ist in dieser Qualifikation unglaublich dominant gewesen. Und ich glaube wirklich, also wenn man das jetzt auch sieht, was er für einen Einfluss hat in Sunderland, ich glaube, den Einfluss hat er halt auch bei den Nazi. Und der Murat Yakin hat ja gestern auch nochmal betont, oder, wie wichtig, dass die Gespräche gewesen sind mit den Führungsspielern, also mit dem Granit. Und dass die ihm auch Feedback gegeben haben. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht haben die Spieler gesagt, du Murat, würde gerne so und so shooten, das wäre vielleicht erfolgsversprechender, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist wie klar, Murat und der Granit, gestern haben sie sich ja wahnsinnig gegenseitig gelobt. Am Schluss ist es fast ein bisschen unangenehm geworden, weil sie sich gegenseitig so toll gefunden haben. Aber die zwei haben einen Weg gefunden, wie sie miteinander auskommen. Ob sie jetzt zusammen in die Ferien noch werden reisen, das weiß ich nicht. Aber das spürt man dieser Mannschaft einfach an. Oder? Man hat nicht mehr das Gefühl, da ist der Trainer, der seine Ideen hat und da sind die Spieler, die finden, jo, wir hätten eigentlich auch noch Ideen, sondern man hat sich gefunden. Es ist sicher auch ein bisschen ein Kompromiss, oder? Darum sagt der Murat immer, wir spielen vertikal, aber das ist ja seine Idee und so, wir sind defensiv stabil. Ja, es ist einfach von A bis Z extrem souverän gewesen, die Qualifikation, oder? Also Tobi, wir können es ja nochmal sagen, was hast du gedacht bei dieser Auslosung? Haben wir doch gedacht, es wird mega knapp mit diesen Schweden, oder?
Also ich bin ja dort ich habe das Gefühl, dann ein bisschen einsam gewesen, auf dem Posten und gefunden, das ist fast schon eine Horrorgruppe. Wirklich der Beste aus jedem Topf. Kosovo, wo man nicht darf unterschätzen, wo ja offensichtlich eine positive Entwicklung jetzt nochmal mit den beiden Schweizer Aftullah und Haidari noch besser sind. Fisik Aslani, wo ja in der Bundesliga für Furore sorgt. Schweden mit dem 300-Millionen-Sturm und Slowenen, wo ich gefunden habe, an der EM sind auch nicht so schlecht. Da habe ich dann wirklich gefunden, hey, eigentlich ist das eine richtig gute Gruppe, wo jeder kann besiegen kann und logisch, wie es auch jeder die Schweiz könnte besiegen an einem guten Tag. Und es ist aber anders gekommen. Und ich finde schon, ich habe es recht beeindruckend gefunden, wie souverän, dominant und ich meine auch, wir haben ja letzten Sonntag dann noch geredet, es hat auch weniger gute Phase gehabt im Schwedenspiel, aber schlussendlich gewinnt man 4-1. Und es ist schon, ich habe auch das Gefühl, so wie die gestern reagiert haben, oder? Es ist einfach Mission erfüllt, oder? Minimalziel erreicht. Es ist jetzt nicht so gewesen, als hätte man Champagner-Dusche gegeben vor den Medien oder in der Mixzone komplette Euphorie, sondern man hat bei jedem Spieler und auch beim Trainer das Gefühl gehabt, hey, schön, dass wir auf Amerika reisen und wir werden vielleicht sicher darauf anstoßen und wir haben jetzt irgendwie die siebte Endrunde Quali oder die achte, wie der Grani sagt, aber es ist die siebte in Folge geschafft und that's it. Und es ist wirklich, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch über die Ansprüche und die Ambitionen redet, wo wir ja gestern dann schon die Spieler gefragt haben, wie weit kann das gehen und so weiter, wo dann irgendwie der Grani sagt, ja, auch spätestens seit der EM, wo wir ins Viertelfinale kommen, sind die Ansprüche nicht nur extern, sondern auch intern sehr gewachsen und über Ziele reden wir dann natürlich innerhalb von der Mannschaft. Aber ich habe schon das Gefühl, so blöd wie das tönt, vielleicht für einige, aber ich glaube, also die Schweizer Nationalmannschaft geht schon mit dem Gedanken auf Nordamerika schon jetzt, dass man dort nicht nur möchte ins 16., 8. oder Viertelfinale.
Nicht nur in Viertelfinale, okay, gut. Also, okay. Nein, ja, es ist schon, weil wir ja ein Boulevardmedium sind, oder? Hat ja unser Büro hat ja gerne irgendwie so das irgendwie das Partyprotokoll gehabt und wo sind jetzt die in Ausgang und wer hat das Tanzbein am stärksten geschwungen. Das kann man gar nicht liefern vermutlich, weil halt nicht so wahnsinnig viel passiert ist.
Ich bin inzwischen, nachdem ich mich schon 700 Mal geärgert habe über noch mehr Wünsche aus der angesprochenen Redaktion, bin ich schon weiter in meiner Recherche. Okay. Also am 4:30 ist der Murat Yakin noch nicht im Bett gewesen.
Okay.
Kann ich so viel okay. verraten? ich weiß nicht, wie lange das dann effektiv gegangen ist, aber es hat, glaube ich, das ein oder andere Glas Rotwein und eine Zigarre gegeben im Hotel. Die Spieler haben so gegen die 2:30, 2:45 den Speissaal verlassen, ein paar Sekunden schlafen und es steht Verdacht im Raum, dass der ein oder andere vielleicht dann noch weiter ist ins kosovarische Nachtleben.
Also doch noch, weil es ist schon, also ich muss sagen, in der Mixzone, es ist schon sehr nüchtern gewesen. Wir haben nicht gewusst, ob man irgendwie beim Buchhalterkongress von Pristina gerade ist oder ob sich da jemand für die WM qualifiziert hat. Nein, es ist jetzt ein bisschen
Du wirst dich in beiden Mixzones super machen.
Absolut. was wirklich interessant war, dass natürlich niemand angestanden ist, gesagt hat, jo, wir wären jetzt hier in Halbfinale gekommen an dieser WM. Aber das Selbstvertrauen, das du angesprochen hast, das spürt man schon verrückt. Und ich habe dann irgendwie, man probiert es dann manchmal auf so umgekehrten Weg, indem dass man die Frage so formuliert, dass man dann noch irgendwie so ein bisschen drauf lüpft, wie weit sie dann kommen wollen. Und ich habe Manuel Kanji gesagt, ja, also so wie die jetzt auftreten, so souverän, oder? Und mit dem Fußball, den die spielen, können sie ja dann, gut, man muss vielleicht auch noch ein bisschen Glück haben bei der Auslosung, können sie ja dann recht weit gehen an der WM. Und dann hat er gesagt, in seiner bekannt selbstbewussten Art, ja, das denken wir intern also auch. So.
Ja, ja.
Und, also, eben, es ist erst im nächsten Sommer, man muss hoffen, dass sich niemand verletzt oder dass die alle gut durch die Saison durchkommen, aber wenn das Team so in dieser Zusammenstellung, und vielleicht kommen ja sogar noch ein, zwei interessante Spieler zurück, oder? Yashari, Sanchez, auf Amerika reist,
ich finde,
Okafor, vermutlich eher nicht, oder? Wenn man so die Beziehung mit dem Nationaltrainer betrachtet, ja, also das macht schon richtig Vorfreude eigentlich.
Absolut macht das Vorfreude. Wir haben gestern schon den Spielplan angeschaut. Der Christian Finkbeiner und ich wären sehr gern in Gruppe A von Mexiko. Aber nicht im Eröffnungsspiel gegen Mexiko, sondern dann im zweiten Spiel am ersten Tag. Dann wären wir zwei Spiele hintereinander in Guadalajara und das dritte in Monterrey. Also zuerst mal drei Wochen Mexiko. Wäre so unsere Lieblingsvorstellung. Wir rechnen auch mit Algerien als Trainer oder als Gegner in der Gruppe, weil Trainer Wladimir Petkovic, das wäre ja dann wieder so eine aufgeleitete Geschichte, wo man bei der Auslosung sagt, ja, wir haben es ja gewusst, dass das wieder kommt. Wenn ich das richtig jetzt gerade vorher kurz nachgelesen habe, es kommt ja auch wieder die beste Gruppe Dritten oder so, kommen eine Runde weiter aus dieser Gruppenphase.
Ja, weil halt mit 48 geht es ja nicht anders. Ja.
Also ich glaube, in dieser Gruppe kannst du dich ziemlich blöd anstellen und gleich weiterkommen und dann fängt das Turnier im 16. Finale dann irgendwann an. Also ich bin sehr gespannt. Und wie du sagst, die Vorfreude ist auch gross. Also letzte Nacht noch den Flug gebucht auf Washington DC an die Auslosung. Ich bin auch heiß, ja. Ich packe fürs Finale, kann ich jetzt schon mal sagen.
Nachdem du ja in Kosovo geflogen bist und nicht für Katar gepackt hast, aber jetzt auf Katar reisest, weil du 17 dort im Viertelfinale bist und dich damit ein bisschen abhebst vom Direktor von der Nationalmannschaft, Pierluigi Tami, der gestern in der Mixzone gesagt hat, jo, also jetzt oder U17 auf Katar, Portugal ist ein mega schwieriger Gegner und so, vielleicht, wenn sie in Halbfinale gehen, reisen sie schon auf Katar, weil ich muss dann nachher noch zur Auslosung. Also es ist durchaus möglich, nach Katar zu reisen, zu U17 und zur Auslosung, Tobi.
Ja, also ich bin noch nicht bei der Auslosung, das sind jetzt noch die nächsten Tage, aber ich bin zuversichtlich, dass ich beides schaffe. aber ich weiss nicht, vielleicht braucht Pierluigi Tami ja noch eine Ferienwoche dazwischen, vielleicht hat er noch eine von seinen 13, die er das Jahr noch nicht gebraucht hat. Spass beiseite, aber wenn wir schon bei Pierluigi Tami sind, der hat mich ja gestern auch wieder noch zum Lachen gebracht, auch in der Mixzone, wo ihr dann zurückgekommen sind. Und es ist ja, man muss voraussagen, es ist ja klar, der Murat Yakin hat nach der EM in Deutschland für 2+2 Jahre unterschrieben. Das heisst, bis zur WM-Quali und sobald die WM-Quali überstanden ist, verlängert sich es automatisch für die EM-Quali 2028. Also spätestens oder maximal bis Ende EM 2028 ist der Vertrag jetzt eigentlich verlängert. Seit gestern Abpfiff und er antwortet euch in der Mixzone, der Pierluigi Tami, Nazi-Direktor und Chef von Murat Yakin. Ja, wir müssen jetzt das mal zuerst in Ruhe besprechen. Viel zu besprechen gibt es aber nicht mehr.
Ja, so. Der Tag wird einfach verlängert, oder? Außer der Murat sagt, ja, nein, ich tritt jetzt auf dem Höhepunkt zurück mit dem WM-Finale oder so.
Nein, ich bin dann ein bisschen irritiert, ich habe dann nochmal gefragt, so irgendwann um Mitternacht beim Verband, wo, eigentlich ist es ja fix. Oder? Und dann war die Antwort gewesen, es ist fix, wenn der Murat Yakin will und er will. Klare Ansage. Aber der Granit Xhaka hat es ja, glaube ich, auch nicht genau gewusst, dass jetzt der Vertrag wirklich verlängert worden ist. Er hat dann noch einen Werbeslogan abgegeben. Jeder Spieler kann sich privilegiert fühlen, unter Murat Yakin zu trainieren. Und wenn die Mannschaft noch irgendwo soll unterschreiben, würden sie das sehr gerne auch unterschreiben. Es ist noch nicht so klar. Ich würde sagen, im Vieren und im Vertrag verlängern haben wir noch Luft nach oben, aber spielerisch ist das ein Top-WM-Quali gewesen.
Ich habe, wo er das gesagt hat, dass die Spieler auch unterschrieben haben, überlegt, ob der Vertrag von einem Nationaltrainer so ein Fußball ist, weißt du, so eine SCV-Fußball, wo einfach alle rundum einmal unterschreiben und wenn es genug Unterschriften hat, dann geht es wieder 2 Jahre.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich gerade einen Müdigkeitsanfall, aber okay. Ich bin jetzt gerade gedacht, über was reden wir jetzt eigentlich noch?
Red Bull vorbeibringen?
Ja, das wäre super. Also, nein, ein Granizzi Energy Drink. Also weißt du, wenn man so vom Heldenstatus redet, ich meine, wenn man in Pristina aus dem Flughafen steigt und nachher Richtung Stadt fährt, ist das Erste, was man sieht, ist irgendwie zweimal durch irgendwie hundertfach überlebensgrosse Granit Xhaka, wenn er die Flügel ausbreitet und für Energy-Werbung macht. Also das ja. Noch zu seinem Status im Kosovo.
Das ist absolut so. Neben dem Granit Xhaka, wo wir jetzt schon sehr gelobt haben, wer sind so für dich Gewinner und Verlierer von dieser Qualifikation? Ich würde im Fall lustigerweise, nein, nicht lustigerweise, aber ist vielleicht nicht ein spektakulärer Name in der Offensive. Aber der Nico Elvedi ist für mich eigentlich fast der grösste Gewinner von vielen Gewinnern.
Ja, weil er wieder in dem Team innen ist und man es eben gestern zum Beispiel wieder gar nicht gemerkt hat, dass er, ah ja, stimmt, der Nico Elvedi schaut ja mit, also sprich, er macht eigentlich seine Arbeit gut, oder? Er ist einfach wie selbstverständlich in den Platz reingerutscht, wo frei geworden ist, nachdem der Fabian Schär seinen Rücktritt gegeben hat. Das stimmt, ja. Ich finde, die Schweiz hat einfach eine wahnsinnig starke Achse. Und das ist bei Nationalteams wirklich echt schwierig, oder? Weil du bist, und gerade bei einem kleinen Land wie der Schweiz, du bist halt einfach auf die Spieler angewiesen, die du hast. Und häufig musst du als Nationaltrainer halt ein bisschen schauen, oh, was habe ich? Ich habe fast ein bisschen zu viel von denen. Dann muss ich aber schauen, dass ich die irgendwie schütten kann. Und die Schweiz hat jetzt sehr einen guten Goalie. Sie haben mit Manuel Akanji, finde ich, einen sackstarken Abwehrchef. Wirklich, also auch gestern in dem, also er ist ja gross und athletisch und auf dem Rasen, alle sind ausgerutscht dort und ich habe gedacht, das ist für einen Innenverteidiger nicht so einfach. Er hat solid auspufft, er weiss genau, wenn er muss rausstechen, wenn er muss absichern, er ist wahnsinnig schnell für einen Innenverteidiger, das finde ich super. Eben dann hat man der Granit im Zentrum als Chef und vorne einen Breel, den ich finde, wo in dieser Qualifikation, also kann der Breel ein Gewinner sein von dieser Qualifikation? Eigentlich absolut. Nicht, weil er ist ja doch, gesetzt. Doch. Ja, er ist ja, gesetzt, ja. Aber hey, der shootet jetzt wirklich wie ein Neuner. Also der tut nicht mehr so hinten umeinander furzen und sich den Ball holen im Zentrum oder so, sondern ist immer auf der höchste Linie, tut immer die Verteidiger beschäftigen, oder? Die können nie sicher sein, wenn geht er, hat die Läufe in die Tiefe, hat einfach, ja, sein Körper ist ja, seit er irgendwie, also als 18-Jähriger oder 17-Jähriger debütiert hat beim FCB, ist er schon eine Wucht gewesen. Und macht wirklich, auch gestern hat nicht viele Bälle, aber macht eigentlich mit allen etwas, du denkst immer, okay, da kann etwas draus passieren, finde ich super. Dann Doi haben wir auch genannt. Ja, das sind so.
Ist top. Ja. Ja, aber Breel Embolo ist schon, ich habe das Gefühl, seine Wichtigkeit, oder? Vorher hat er sehr viel fürs Team gemacht, nicht immer ein Goal geschossen, aber es hat halt auch keinen anderen gehabt, der irgendwie eine grosse Konkurrenz hat können machen auf dem Level. Und jetzt ist es wirklich so, in dieser Quali hat er sich eigentlich rauskristallisiert als unersetzlich. Also egal mit wem, dass ich jetzt in Pristina rund um das Länderspiel geredet habe, also logischerweise Granit sollte sich nicht verletzen, Manuel Akanji sollte sich auch nicht verletzen, aber es ist so der Tenor ist gewesen, wenn der Breel Embolo sich würde verletzen jetzt hinsichtlich der WM, dann wären wir also massiv schlechter unterwegs, weil einfach keine Alternative auf dem Level, wo ihn ansatzweise können ersetzen, so wie er jetzt gespielt hat. Also den bitte in Watte packen bis im Juni.
Zu guter Glück ist er ja nur Ersatzspieler im Moment im Club, also von dem her machen die das super. Da kann er sich die Kraft sparen für die WM. Ja, ich finde, er hat wirklich so eine, also was er im Moment alles mitbringt, oder? Das ist ja so faszinierend, finde ich. Oder? Also, dass er nicht nur davor, also er ist nicht, er kann der Rambo sein im gegnerischen Strafraum, oder? Die Eckball-Goal, die er macht, wo er einfach dort steht und der Verteidiger kommt einfach nicht aneinander, weil er einfach dort steht. Und gleichzeitig die Bewegungen, die er im Spiel hat, jetzt inzwischen auch bei der Ballannahme. Also, ist mir gestern und auch gegen Schweden wieder aufgefallen, wenn er sich massiv verbessert hat bei der Ballmitnahme, also seine erste Berührung, er wird ja häufig so von schräg links oder rechts angespielt im Moment und er tut im Moment nicht nur den Ball stoppen und einfach aufbewahren, sondern es klingt ihm immer wieder so, um die Verteidiger rumzulaufen, in Speed reinzukommen. Und das ist wahnsinnig mühsam als Verteidiger. Entweder musst du ihn faulen oder musst hoffen, dass der Kollege irgendwie abdeckt. Und dann ist ja schon wieder gibt es ja schon wieder Räume, oder, auf der Seite, wo dann ein Doi reinsticht. Nein, ich finde es toll, wie der im Moment shootet. Und bei den, also Verlierer, ich finde, Ruben Vargas ist ein bisschen am Stagnieren, obwohl er auch, er hat geschießt gestern ein Goal, hat 3 Assists in dieser Quali. Seine Standards haben eine tolle Qualität. Das hat ihm auch geholfen, gerade im Startspiel gegen Kosovo und nachher gegen Slowenien. Hat er 2x Assist zum 1-0 mit einem Eckball. Aber so im Spiel innen wirkt er jetzt, also wenn du ihn vergleichst mit einem Doi, ist er irgendwie ein, zwei Stufen drunter, oder?
Ja, es ist, also wie du, stagnieren ist fast das richtige Wort, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, jetzt habe ich Sevilla, könnte er fast schon noch einen Sprung machen auf dem internationalen Niveau, wo man auch den Nazi könnte spüren. Aber wenn du so rundherum schaust, oder eben der Breel hast du das Gefühl gehabt, ist in dieser Quali noch mal besser geworden, als wir je gesehen haben. Der Dänen Doi ist, hat man auch das Gefühl, Sky is the limit. Also, der macht riesig vorwärts. Du hast einen Johan Mansambi, der jetzt gestern nicht wahnsinnig aufgefallen ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, ist auch schwierig für so einen technisch begabten Spieler auf dem Untergrund. Und dann ist dann halt der Ruben Vargas, wo du wirklich merkst, dass er so, jetzt muss schauen, dass er nicht den Anschluss verliert im Vergleich zu seinen Mitspielern, der Offensive, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben, wie du sagst, Statistik ist Jammer auf höherem Niveau. Aber ich finde schon, in der Analyse gehört schon auch dazu, dass der Ruben Vargas mit dem Potenzial, das er hat, mit dem, ja, auch gefühlt der Stammspielerstatus, den er unter Murat Yakin ja hat, ist einer von seinen absoluten Lieblingsspieler, dass auch er noch einen Schritt könnte machen. Ich glaube, das trauen wir ihm alle zu. Ich finde, was mir ein bisschen Sorgen macht, ehrlicherweise, ist die Entwicklung von Fabian Rieder, weil, oder er ist, ich weiss noch, ich habe mal einen Podcast gehabt mit einem grössten Fan von Fabian Rieder, der ihn ja eigentlich schon fast zu Real Madrid einmal geredet hat, wo er noch bei IB gespielt hat. Dann ist er zu Rennes, hat sich nicht wirklich durchsetzen können, Stuttgart ausgelehnt, nicht können durchsetzen. Und jetzt hat man so gedacht, Augsburg, nochmal vielleicht eine Schublade tiefer in der Bundesliga, spielt er sehr regelmäßig, momentan aber nicht wahnsinnig erfolgreich. Und ich habe auch das Gefühl, innerhalb von der Nazi, ist er jetzt nicht wahnsinnig positiv aufgefallen gegen Schweden. Oder er läuft extrem viel, er macht sehr viel ohne Ball fürs Team, beim Pressing, Sachen, die dann vielleicht auch nicht so spektakulär wirken oder auffällig wirken. Aber ich finde schon, ja, irgendwie, vielleicht ist es so ein bisschen das Jahr, wo auch er muss sagen, dass er irgendwie einen nächsten Schritt macht und nicht dann irgendwie das ewige Talent von IB und so vielversprechend oder irgendwie so bleibt. Oder wie siehst du ihn? Bin ich zu hart?
Ja, also bei ihm ist, wenn man jetzt nur die Nazi anschaut, ist die Kurve, er fängt mega hoch an. Oder im Heimspiel gegen Kosovo haben ihn super gefunden. Und dann ist es eigentlich jedes Spiel ist es ein bisschen runtergegangen, oder? Bis er jetzt im Kosovo selber auf der Ersatzbank war und es hat uns nicht überrascht, oder? Mhm. Also am Tag vor dem Match überlegen wir uns ja so, was schreiben wir als mögliche Aufstellung rein. Und wir haben ihn durch den Mansambi ersetzt. Es ist anders gewesen. Der Chibu So hat für ihn gespielt und der Mansambi ist auf die Seite gekommen, weil der Dänen Doi war wirklich, glaube ich, auch nicht gut gewesen auf dem Boden. Und dann noch wieder in der Premier League. Also, gerade mit diesen vielen schnellen Muskeln, die er hat, ist schon wichtig, dass man das auch ein bisschen irgendwie temperiert. Aber eben, es hat uns nicht überrascht, dass der Fabian Rieder jetzt auf der Bank gesessen ist. Es war wieder offensichtliche, Spieler gewesen, wo man gesagt hat, okay, da kann man etwas anderes ausprobieren. Ja,
Kommt rein, ich glaube, gefühlt die erste Situation ist ein Tunnel, den er kassiert vom Chegrova. Und beim Gegengoal, also köpft er natürlich komplett am Gegner in die Füße oder köpft ihn an. Also eigentlich ein recht krasser Fehler, oder?
Und bleibt vor allem nachher stehen. Mhm. Also das ist noch das eine, dann ist ja okay, ein Ball aus dem Strafraum klären, der kann mal in die Hose gehen. Aber nachher bleibt er einfach wahnsinnig passiv. So. Also, nicht, dass, ich weiß nicht, ob es ihm gelangt hat, um den Schuss zu blocken, aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er es unbedingt hat wollen machen. Ja, bei ihm, ich habe ihn nicht so eng verfolgt, also, weil ich halt nicht der IB-Korrespondent war. Aber bei ihm habe ich ein bisschen das Gefühl, wählt er die richtigen Clubs? Also, weißt du, es ist ja irgendwie so, natürlich hat er schon bei Augsburg gespielt, aber ja, irgendwie so, er ist wie im Ausland noch nicht so richtig angekommen, glaubst du. Und das ist ja dann logisch, dass sich das auch umsetzt bei der Nazi. Ich finde, vom Potenzial her, also wenn ich ihn sehe, was er ja für einen Zupf hat und was er eigentlich auch für eine Spielintelligenz hat, um sich in engen Räumen zu bewegen, ist er ja schon ein Spieler auch, der könnte, eben, wenn es eng ist, irgendwie etwas kreieren. Aber ja, ich habe es auch gefunden, ist sicher kein Gewinner von dieser Qualifikation.
Ja, finde ich also auch. Und man hat schon auch gemerkt, finde ich, in den letzten zwei Spielen, Remo Freudler, wo ja dann immer so ein bisschen, ich weiss auch nicht, der Fünf genannte ist, zwar immer Mister zuverlässig, aber halt nicht der spektakuläre Spieler im Vordergrund, den hat man schon auch vermisst, die letzten zwei Spiele. Also das hat, das funktioniert irgendwie so unfassbar gut mit dem Granit Xhaka zusammen im Mittelfeld, dass das hat auch definitiv in der Fit sein an der WM. Ich glaube, das wäre schwierig, den zu ersetzen, dann auf höchstem Niveau.
Ja, und darf ich trotzdem noch schnell sagen, also wir schwätzen von der Schweizer Nationalmannschaft. Und im zentralen Mittelfeld sind verletzt Remo Freuler, der Denis Zakaria, der Vincent Sierro, der Adon Yashari. Habe ich noch einen vergessen, wo wir alle wahrscheinlich spontan vor dem Michel Aebischer gesehen hätten. Und, und es shootet der Michel Aebischer, also Nummer 5 hinter dem Remo Freuler. Und man gewinnt 4-1 gegen Schweden. Und man lässt nichts anbrennen im Kosovo. Also, ich finde, für eine Schweizer Nationalmannschaft ist also wow. Also, die Tiefe auf dieser Position, haben vielleicht ein paar Positionen, wo wir nicht ganz so viel Auswahl haben. Aber das ist schon krass.
Ja, da kommt mir natürlich noch der Leon Aftulau in den Sinn, wenn wir im zentralen Mittelfeld sind.
Den kann man jetzt nicht mehr aufbieten, Tobi, ist vorbei.
Ist ja übrigens, das haben wir vorher, glaube ich, vergessen zu nennen, schon auch der Grund, wieso der Granit auspfiffen worden ist, weil eben der Granit sich über Leon Aftulau und Albion Haidari geäussert hat. Nach dem Spiel haben die aber beide das Foto aufgeladen mit Herzli und Granit drauf. Also ich glaube, bei den Spielern ist das nicht so kritisch angekommen und das ist längst wieder verziehen, weil, also da weiss ich auch aus erster Hand, Granit Xhaka ist ein sehr, sehr grosses Vorbild von Aftulau und Haidari. Leon Aftulau hat, glaube ich, ein Bild vom Granit Xhaka, wo er bei Gladbach gespielt hat, ist im Spind gehabt beim FCB. Also, ich glaube, unter den Spielern alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wer hättest du gerne als Gegner in der Gruppe? Tun wir mal ein bisschen vorausschauen.
Ich fand's.
Argentinien.
Ja, das ist so lustig gewesen. Also, ja, das sind ja immer, gut, immer mehr Schuhe. So, kommen sie aus der Dusche. Und was haben was wollt ihr denn gerne für Gegner haben? Wahrscheinlich haben sie jetzt nicht gerade alle 47 anderen Teams. Oder die 6 fehlen, glaube ich, noch, oder? Im Kopf. Aber der Granit sagt, ja, mit Argentinien haben wir noch eine Rechnung offen. Haben wir noch eine Rechnung offen, oder? Von dem Achtelfinal in Brasilien. Und der Murat Yaki nebendran so, ja, also Argentinien. Man hat es nicht unbedingt in der Gruppe haben. der Manuel Akanji hat sich das sehr genau überlegt. Und, also, er hat einfach die Gruppe aus dem Top 1 und gesagt, er will gegen jemanden shooten, den er noch nie gehabt hat. Den er noch nie geshootet hat. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, Holland, Kanada und, Holland, Kanada und das dritte Land ist mir jetzt entfallen. Aber ich wäre du schwätzt bei Twitter und ich lese es nochmal schnell nach. Ich finde es.
Das würde heissen, wenn es auch Manuel Akanji geht, würden wir auf Kanada spielen.
Okay, oder?
Wäre auch okay. Also grundsätzlich finde ich, ist alles okay. Wir können jetzt uns da nicht beklagen, wo, wie, was. Ich habe natürlich meine Favoriten. Könnte dann auch eine Herausforderung sein mit der Zeitverschiebung, oder wenn man im Westen dann ist, bei Seattle, LA und Co., könnte es unter Umständen dann auch für die Schweizer Fans ein bisschen mühsam sein, wo die heim möchten schauen. Vielleicht wird es dann sehr tief in der Nacht, aber ja, ich weiss nicht. Hast du es herausgefunden?
Kanada, er hat noch nicht gegen Argentinien. Also er wollte auch Argentinien. Also Argentinien scheint, er hat noch nicht gegen Argentinien geshootet, weil er natürlich dort noch nicht dabei war. Genau. Kanada, Argentinien oder Holland hat er gerne aus dem Top 1. Hey, und ich meine, es gibt ja ganz viel, also es könnte sein, dass ganze Haufen Spieler mit Schweizbezug an diesem Turnier mitmachen, oder? Also eben Algerien hast du ja schon gesagt.
Hoffentlich bei 48 Mannschaften.
Ja, also was? Also wie? Also die Demokratische Republik Kongo
Ist vom Granit genannt worden.
Genau, weil er wahrscheinlich das Spiel gegen die Gera geschaut hat, hat die Energie gelobt, oder? Dort ist der Charles Pickel im Mittelfeld, wo Basel Vergangenheit hat und wahrscheinlich wegen dem gar nicht noch hoch im Kurs ist. Und durch Timothy Fayulu, der ja Held worden ist im Penaltyschießen, fürs Penaltyschießen eingewechselt worden ist und dann auch gehabt hat. Was haben wir? Eben, Kosovare könnten sich noch qualifizieren.
Albaner könnten sich qualifizieren.
Genau. Also, am Schluss werden wir wahrscheinlich einfach so eine Gruppe haben, wo wir wieder ganz viele Geschichten machen können mit Spielern, die in der Schweiz aufgewachsen sind und jetzt für die Nationen von ihrer Mutter oder von ihrem Vater schütten.
So aus, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ gegenüber dem Land, aber aus reiner journalistischer Arbeit bin ich froh, dass es mal nicht zu Schweiz-Serbien kommt.
Als ich noch bei einer anderen Zeitung geschafft habe, vor der Auslosung von der WM in Katar, haben wir den Titel gemacht «Alles außer Serbien». Es ist nicht nur gut angekommen, aber es ist wirklich so aus dem Gefühl gewesen, wir haben doch das alles schon mal geschrieben und alles schon mal durchgecatcht. Muss nicht unbedingt nochmal sein. Natürlich ist es dann trotzdem Serbien geworden. Ist aber ein sehr cooler Match gewesen. In Katar. Habe ich gefunden. Ja. Also eigentlich hat es sich gelohnt, dass Serbien dort in die Gruppe gekommen ist, aber ja, die sind ja an Albanien gescheitert, gell, in der Gruppe. Ja, und ich meine, jetzt kommen die ganzen Mini-Nationen, also sagen wir als grosse Schweiz, oder, mit bald 10 Millionen Einwohnern, Curaçao, 150'000 Einwohner, ja, eben, es ist halt ein 48er WM jetzt. Ich finde, es sind zu viele Teams, aber natürlich der Curaçao an und für sich findet es, glaube ich, eine gute Idee, dass man mit 48 shootet.
Also Stand jetzt sind gefühlt alle dabei, außer Italien.
Genau. Die ganze Welt shootet mit, außer Italien.
Ja. Das ist schon sehr bitter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, aber es hat ja dann, glaube ich, schon Stimmen gegeben in Italien, wo so ein bisschen neidisch, wieso haben jetzt die Afrikaner so viel Platz plötzlich und die Asiaten und bei den Südamerikanern qualifiziert sich auch jeder und wir grosses Italien müssen jetzt schon wieder in Playoff. Ja, also man muss halt einfach ein Spiel gewinnen, um an einer WM dabei sein und da tut sich irgendwie Italien schwer, wenn es nicht um die Nations League geht.
Ja, ich habe langsam das Gefühl, es geht so ein bisschen in Richtung Eurovision Song Contest, oder? Also man will einfach gerade den Platz direkt im Finalfeld, weil man ist schliesslich eine grosse Nation. Sie haben jetzt auch nicht unbedingt Glück gehabt mit der Gruppe jeweils und so, aber also, man darf sich ja durch die Playoffs qualifizieren. Das geht, ist möglich. Verschiedene Teams schaffen das immer wieder.
Aufgepasst auf die Schweden.
Du glaubst an Schweden?
Ich glaube an Schweden, dass die, ich glaube an Graham Potter, ich glaube dann doch irgendwie an die Qualität von dem Kader und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt die beide Chancen so sang- und klanglos vergeben, an die WM zu kommen. Ich glaube, du hast, glaube Bosnien, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo, vielleicht sogar alle im gleichen Topf, dass sie nicht gegeneinander können, also aus dem Balkan, auch da ziemlich sicher dann wieder mit Schweiz-Bezug, wird auch das ein oder andere Land noch können, sich aussichtsreiche Position setzen, um sich für die WM zu qualifizieren. Aber ich glaube, schon mit den Schweden ist zu rechnen. Und also was man schon muss sagen, aus europäischer Sicht, würde ich sagen, also Norwegen ist aktuell wahrscheinlich fast einer von den heissesten gehandelten Kandidaten. Oder ist immer dann gefährlich, im November schon über das zu reden und dann verlieren das erste Spiel gegen Iran und so und es ist die grosse Enttäuschung. Wäre nicht das erste Mal, dass in so ein Skype-Land das passieren kann, auch der Schweiz passieren. Aber Norwegen ist richtig, richtig on fire. Die bringen jetzt die PS auf den Platz, wo man eigentlich seit Jahren so ein bisschen Ødegaard, Haaland, Sørloth, wo man ja immer sich gefragt hat, was passiert dort eigentlich, wieso sind die nicht dabei?
Ja, aber es ist dann immer spannend, weil sie halt keine Turniererfahrung haben. Es klingt das ein bisschen blöd, aber ich glaube, das hilft schon. Also auch als Verband, dass du weißt, was brauchen eigentlich die Spieler, was für Hotel brauchen wir, wie tun wir die Trainings legen und so. Aber da kann man sich ja auch bei anderen informieren und mal fragen, wie sie es so machen. Du, es ist jetzt interessant, oder? Irgendwie, also ich meine, Spanier sind durch die Qualifikation durch, dass man sich auch fragt, das sieht wieder verdammt gut aus, oder? Die Deutschen sind zuerst zu Tode betrübt und wir sind die Schlechtesten und wir verpassen die WM zu 6-0. Also.
Also, wenn man über Turniermannschaften redet, und
auch, also Deutschland also die ist keine, oder? Also,
die Deutschen, die Deutschen sind weiterhin eine und die haben auch mega starke Spieler. Ich glaube, der Julian Nagelsmann wird ja schneller mal einen nominieren, der zwei gute Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Es könnte schon auch sein, dass dort einfach ein zu grosses Geläuf auch ist und dass dann das irgendwann jetzt im März, dass die Deutschen ihr Kader finden müssen. Aber mit Woltemar, De Kimmich und so weiter. Also sie haben ein super Team auf der Goalie-Position, ein kleines Fragezeichen aus meiner Sicht. Aber vielleicht kommt der Manuel Neuer ja dann noch zurück.
Ich glaube, er hat schon gepackt.
Es wäre ein bisschen gemein gegenüber dem Oliver Baumann, wenn jetzt der Quali gemacht hat und sich die ganze Zeit darf lesen, wie unglaublich toll er ja ist als Person und Goalie und Mitspieler und der Nagelsmann feiert den alle. Und am Schluss kommt dann einfach der Manuel Neuer zurück. Aber wir werden sehen.
Tobi, ich glaube, du musst langsam packen für nach Katar. Du hast alle Wintermäntel dabei und die langen Unterhosen für Doha. Weil es Winter dort, oder?
Ist auch Winter dort, ja. Packt habe ich nicht. Das ist eine spontane Reise. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, müssen wir schon noch schnell, wenn wir beim Thema Doha sind, über die U17 reden, oder? Wir haben die Spiele natürlich auch verfolgt. Die Schweiz steht nach dem 3-1 gegen Irland im Viertelfinal gegen Portugal. Wahrscheinlich, so sagt man, das beste Team oder das, wo noch, oder die grösste Hürde, wo die Schweiz noch hat in diesem Turnier. Träumen, dürfen wir schon wieder so ein bisschen von einem Wundertitel träumen, wie 2009, wo Granit Xhaka, Richie Rodriguez, beide im Kasami dort die Sensation in Nigeria geschafft haben.
Ich finde schon, ja. Ich habe Portugiesen eine Halbzeit lang gesehen, die sind schon auch sehr stark. Brasilianer sind auch nicht so schlecht, haben aber recht zu bissen gehabt beim letzten Match, sind aber gegen Frankreich, auch eine traditionell grosse Mannschaft, im Nachwuchsbereich. Aber ich finde, die Schweizer, es macht wirklich richtig Spass, denen zuzuschauen. Und zwar nicht, weil es Schweizer sind, sondern die schauten einen guten Fußball. Ich habe auch, weil es mich interessiert hat, gegen wen sie kommen, Irland gegen Kanada geschaut. Und das ist also ein Knöffel vor dem Herrn gewesen. Also der Ball ist selten irgendwie weniger als 10 Meter über der Spieloberfläche gewesen. Man hat einfach die Führung geinkt und geschaut, ob irgendetwas passiert. Die haben jetzt ein bisschen besser geschaut gegen die Schweizer. Das ist vielleicht auch, weil die Schweizer ein bisschen anders gespielt haben. Aber ich finde, die fließenden Angriffe, die sie haben und die sackstarke Technik, also Lucas finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ja, Mihailovic sieht toll aus.
Chill Stil.
Sieht auch toll aus. Sandro Wiss, wo reingekommen ist, habe ich auch gefunden, der hat Speed, der hat eben die erste Ballberührung, die gerade in die richtige Richtung geht, wo der Gegner schon nicht weiss, wo noch durch muss, schießt ein super Goal. Ja, also Portugal wird hart, weil du hast ein bisschen Angst, oder du hast Angst gehabt vor den Iren, weil du gesagt hast, es sind alles Spargeltarzan bei den Schweizer.
Nein, es bin nicht ich gewesen.
Aber ist das nicht du gewesen?
Also, es könnte etwas sein, was ich sage.
Okay, gut. Dann ist es irgendjemand anderes, der hat gesagt, ja, aber die sind alles so dünn, sind alles noch so Buben halt, sind halt
ja,
so
16,
17-Jährige. Während dann bei den Iren hat es schon so gewisse Baumstämme drin gehabt.
Hast du aber auch bei der Elfenbeinküste in der Gruppenphase gesehen, wo der Mihailovic, wo ja wirklich noch ein bisschen ein Sprenzli ist, Sprenzli ist das richtige Wort?
Ja.
Ja. Wo dann eben den Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler von Elfenbein, die einfach dreimal breiter und zweimal grösser gewesen sind. Aber ja, sie machen es halt mit der Technik, sie machen es mit Einsatz und ich finde, was schön ist, oder aus der Ferne zum Zuschauen, ohne dass du jetzt mit jedem Spieler Kontakt gehabt hast, aber die sind ein richtig lässiges Team. Also es hätte die Szene nicht gegeben. Ich glaube, gegen Mexiko im letzten Gruppenspiel war es gewesen, wo der Goalie, der Pizarro, sich ja verletzt hat. Inzwischen hat er abreisen müssen, weil es eine gröbere Verletzung ist. Und dann hat ein Spieler müssen, also ein Feldspieler, hat müssen ins Goal und dann kommt auch noch ein Weitschuss, wo der Feldspieler relativ souverän hebt und dann siehst du den ausgewechselten Mihailovic, wo ja so ein bisschen das vielversprechendste Talent ist jetzt aufgrund von diesen ersten fünf Spielen, wo sich freut, wahnsinnig freut für seinen Mitspieler, dass der jetzt dort und wie cool dass das ist und alle reden nur über das Team und so weiter. Also ich glaube schon, dass das ja, dass da irgendwie etwas, eine Turniermannschaft, wenn wir wieder bei den Turniermannschaften sind, zusammenwachst. Und was ich auch noch schön finde, vor einem Jahr haben wir ein paar Krisenartikel gemacht, wie es um die Jugend von der Schweizer Fußballstaat, dass wir da abgehängt werden, dass zu wenig neue Talente kommen, dass die auch vielleicht zum Teil falsch gefördert werden. Man sieht es bei der U21, wo also ja immer noch einen guten Kader haben, wo der einzige Offensivspieler von der Schweiz in der Champions League mitspielt und wir verlieren gegen Luxemburg, nachdem er schon in der Quali letztes Jahr komplett versagt hat. Vorletztes Jahr.
Ich glaube, letztes Jahr.
Wo man so all die Horrorszenarien aufgezeigt hat und jetzt kommt die U17 und klar, ich meine, an der letzten WM, wo man dann Weltmeister wurde, sind es dann auch nur 3 oder 4 gewesen, wo der effektiv den grossen Schritt gemacht haben. Aber auch da traue ich jetzt durchaus ein paar von denen aufgrund von dem, was man sieht. Und wenn die dann auch verletzungsfrei jetzt durch die weiteren Jahre und sich physisch noch weiterentwickeln. Aber ich glaube, da traue ich da einmal daran dazu, einen grösseren Weg zu machen. Also, bei Mijailovic, ja, sein Berater, ist, glaube ich, die Inbox schon
ist voll.
Voll mit Angebot.
Ja, und dann hofft man halt, dass das dann nicht, also Granit hat das gestern auch noch gesagt, oder? Mit Rückblick auf seine U17-Weltmeisterschaft, da hat er irgendwie nochmal das Verbandsbüchli führen genommen und gesagt, ja, es ist dann auch wichtig, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, als Spieler und als Umfeld. Und er und der Ricky Heigen, also Ricky Cabanas.
Dass der das heute noch im Podcast schafft, das hätte ich also nicht gedacht.
Grossartig. Ich bin topfit. Nein, der Rodriguez hat halt die richtigen Entscheidungen gefällt und andere sind zu früh ins Ausland gegangen. Oder? Das muss ja nicht immer, nicht jeder Weg ins Ausland muss in den Abgrund führen. Aber ja, es ist schon noch, es sind Teenager, oder? Eben körperliche Entwicklung, mental. Vielleicht hat plötzlich der eine merkt, Fußballprofi ist vielleicht gar nicht. Das Umfeld ist doch nichts für mich. Das gibt's auch. Mhm. Oder man stagniert, man kommt nicht so vorwärts. Ich finde, bei dieser Mannschaft, was mir wirklich gefällt, ist, wenn man den Ball defensiv gewinnt, dass eigentlich man immer denkt, okay, da könnte jetzt etwas Go gegen führen. Also, das ist ein cooler Fußball und das ist ja das, das hat der Pierluigi Tammy, auch wenn er nicht auf Katar reist, gestern noch gelobt, hat gesagt, ja, die spielen wirklich den Fußball, den wir im Verband wollen spielen.
Und hat er aber auch über die Anatze gesagt?
Das hat er auch über die Anatze gesagt, genau. Er hat gesagt, Anatze.
Also alle, die gewinnen, spielen den Fußball, den man
überhaupt nicht. Du 21 spielt den Fußball einfach nicht. Genau, ja. Spielt einfach schlecht. Ja, aber ich finde das schon, also weißt du, schon der erste Pass aus der Innenverteidigung außen ist eigentlich immer so, du siehst Bewegungen, die Pässe kommen nicht immer an. Also manchmal ist dann halt der Angriff auch schon wieder fertig, aber ich finde, das hat schon, das sieht sehr modern aus. Also weißt du, wenn man so vorredet, werden sie falsch ausbildet oder so.
Ja.
Aber ja.
Sehr schön. Haben wir über die U17 noch reden können, über die Erfolgsgeschichte. Ich weiss nicht, vielleicht kannst du mich ja am nächsten Montag noch zuschalten, wenn ich immer noch in Doha wäre, wenn es dann ums Halbfinale gehen würde. Und sonst bist du allein mit einem Gast oder mit einem anderen Kollegen von unserem Team, weil ich habe eigentlich Ferien. Und euch wünsche ich ganz eine schöne Woche. Florian, ich weiss nicht, möchtest du noch letzte Worte richten, forza@blick.ch, könnt ihr übrigens Feedback schicken oder auf allen Kanälen, die euch schon erreichen. Könnt ihr euch sonst auch mal eure Lieblingsnationen für unsere Schweizer Gruppe uns mitteilen. Da können wir die vielleicht auch noch zusammenfassen am Montag. Florian, letzte Wort.
Heide. Genau, Heide.
Schöne Woche. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.